Schön war es, der Gesprächsraum für Leben und Tod heute mit Folge 18. Immer noch mit uns beiden, mit dir Fabian, Trauerredner, Kollege aus Remseck. Hallo Fabian.
Hi.
Und mit mir Thomas, Fabian Schwarz. Entschuldigung, ich kann ja deinen Namen auch komplett sagen, aber wir sind ja immer so schön per Du miteinander. Also Fabian Schwarz und mit mir Thomas Knöller. Ich bin in Tübingen und bin dort ganz viel unterwegs bei Trauerfeiern und in Trauerbegleitungen. Und heute haben wir uns auch stark inspiriert aus vielen Fragen, die wir in den Angehörigengesprächen immer wieder entdecken, uns die Frage mitgenommen in die Folge: Wem gehört der Tote? Oder die Tote? Wem gehört der Tote? Also nicht im Sinne einer Rechtsberatung, wem jetzt dieser Körper genau gehört. Wir wollen und sind gar keine Anwälte und möchten da jetzt auch nicht irgendwie in die Tiefe einsteigen, sondern wer hat eigentlich welches Interesse? Wer wird gehört? Wer setzt sich mit seinen Vorstellungen durch? Und auch, was macht man, wenn Interessen widerstreiten? Also, ja, wem gehört der Tote? Und aus unserer Perspektive, Fabian, wem müssen, sollen, dürfen wir dann als Rednerinnen und Redner dann auch gerecht werden?
Wenn ich es richtig verstanden habe bei meiner Recherche, ist es rechtlich gesehen so, dass der Leichnam tatsächlich dann niemandem gehört. Was es aber gibt, und das finde ich ganz spannend, ist das sogenannte Totenfürsorgerecht. Also, dass die nahen Angehörigen, das ist in der Regel der Ehepartner, Ehepartnerin, Lebenspartnerin, Lebenspartner oder auch die Kinder dann, dass die verantwortlich sind, dass die zum einen das Recht haben, sich um den Leichnam zu kümmern, aber auch die Pflicht haben in gewisser Weise. Und das fand ich ganz spannend. Das macht ja irgendwie auch Sinn, dass es so eine Regelung gibt.
Ja.
Weil was passiert, wenn es nicht gut geregelt ist? Das hat man, finde ich, vor einigen Jahren ganz gut gesehen. Das ist auch schon wieder fast 10 Jahre her. Und zwar werden wir heute zum ersten Mal politisch, Thomas.
Hör auf.
Die älteren Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht noch an Dr. Helmut Kohl.
Also ja, das quasi unsere Angela Merkel in der Kindheit.
Ja, wo wir als Kinder und Jugendliche dachten, es kann nie jemand anderes Bundeskanzler werden. Ja?
Der ewige Helmut.
Absolut. Wurde dann 1998 tatsächlich abgewählt. Gerhard Schröder hat unter anderem damit plakatiert, Deutschland braucht einen neuen Kanzler. Und als er gestorben ist, das war 2017, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ich glaube 2017, gab es im Zuge der Trauerfeier, rund um die Trauerfeier und die Beerdigung, einige Querelen. Und zwar hat ja Helmut Kohl, nachdem seine Frau Hannelore Kohl gestorben war, nach einiger Zeit sich wieder verliebt und auch wieder geheiratet. Eine Maike Richter, dann Maike Richter-Kohl. Und da gab es ein bisschen Streit zwischen Maike Richter-Kohl und den Söhnen von Helmut Kohl, sodass dann, glaube ich, auch, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, noch zwei der Söhne gar nicht zur Trauerfeier gekommen sind, nicht zur Beerdigung gekommen sind. Also da gab es zum Beispiel Streit darum, wer jetzt auf der offiziellen Trauerfeier sprechen soll.
Also das, was wir dann, wenn wir Nachrufe klären, ne, also so.
Genau. Da gab es zum Beispiel Streit, soll Angela Merkel sprechen, ja oder nein? Angela Merkel war damals Bundeskanzlerin und ein ehemaliger Bundeskanzler ist gestorben. Liegt ja eigentlich nahe, dass die amtierende Bundeskanzlerin spricht. Jetzt waren Helmut Kohl und Angela Merkel, die waren jetzt, sagen wir mal so, die waren jetzt nicht jedes Jahr zusammen 2 Wochen im Sommerurlaub. Ja?
und dann weniger.
Gab es von Seiten der Witwe von Helmut Kohl gab es den Vorschlag, dass ja vielleicht nur ausländische Staatsgäste sprechen könnten. Dann war die Idee, Viktor Orban könnte sprechen. Das wäre natürlich ein Affront für Angela Merkel gewesen. Naja, auf jeden Fall, da hat man sich dann irgendwie geeinigt. Und es gab auch unterschiedliche Vorstellungen, wo Helmut Kohl beerdigt werden soll. Ursprünglich war mal so angedacht, dass er im Familiengrab beigesetzt wird in Ludwigshafen. Und Maike Richter-Kohl wollte aber, dass er in Speyer beigesetzt wird. War wohl auch der Wunsch von Helmut Kohl, im Speyerer Dom beigesetzt zu werden, bei den ganzen Königen und Kaisern und wer da alles liegt. Was dann nichts geklappt hat.
Alles lupenreine Demokraten.
Alles ist so absolut. Absolut. Und da passt der Kanzler der Einheit gut rein, natürlich. Sehr klar. Auf jeden Fall gab es da ganz, 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 ganz viele Reibereien um diese Beerdigung. Und deswegen, lieber Thomas, als wir überlegt haben, wir machen eine Folge zum Thema, wem gehört der Tote oder die Tote, ist mir sofort dieses Beispiel eingefallen. Und das ist natürlich bei so einer öffentlichen und wichtigen und auch prägenden Person wie Helmut Kohl verständlich, dass es da verschiedene Interessen gibt, die da zusammenkommen und wo alle irgendwie ihre Interessen vertreten und so ja, ihr es dann rausziehen wollen.
Interessen nicht nur zusammenkommen, sondern ja regelrecht zusammenkrachen.
Zusammenkrachen, genau. Aber Thomas, das ist ja nicht nur bei Bundeskanzlern AD so.
Du meinst bei normalen Menschen, die nicht Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin sind?
Bei den wenigen Menschen, die nicht ein hohes Staatsamt ausüben, ja.
Ja, ja auch da sollen Interessen aufeinanderkrachen. Das ist ja, ich finde, wir haben ja erstmal ein ganz, also ich weiß nicht, wie du es machst, Fabian, aber auf einen Standpunkt ziehen wir uns ja in der Professionalität, finde ich, immer zurück. Und das ist ja erstmal zu sagen, wer gibt uns denn den Auftrag? Mhm. Also wir sind ja Auftragnehmer, ne? Also wir haben keine, wir vertreten ja keine Institution oder auch keine halböffentliche oder öffentliche Institution, sondern wir sind privat engagierte Dienstleister, haben den Auftraggeber und wir sind die Auftragnehmer. Und jetzt ist dann oft ja so, und das finde ich, machen die Bestatter, mit denen wir zusammenarbeiten, finde ich sehr gut und sehr akkurat, dass sie ja auch immer klären, wer hat denn da Neudeutsch Agency, also wer ist verantwortlich, sind Kinder jetzt gerade, also erwachsene Kinder des verstorbenen Menschen da oder sind es Ehepartner des verstorbenen Menschen, so. Und dann sind die ja quasi, dann ist ja schon klar, okay, die sind jetzt Ansprechpersonen, sind auch entscheidende Personen, sind auch die zahlenden Personen, ne? Also die kriegen natürlich auch am Ende eine Abschlussrechnung vom Bestatter und von uns und die beauftragen.
Ja.
Und für die sind, also die sind unsere Ansprechpartner und die sind auch oft unsere Perspektive. Wir kriegen es dann eher mit, wenn ja dann so Situationen entstehen, dass dann irgendwie, manchmal weiß ich nicht, Geschwister, die jetzt nur so leidlich miteinander auskommen oder auch schon lange miteinander nicht mehr gesprochen haben, dann alle miteinander doch nochmal am Tisch sitzen, um irgendwie zu klären, wie es sein soll. Und ja gut, je nachdem, wie sie sich zusammenreißen, ist das Gespräch mal entspannter, mal angespannter. Aber auch da ist irgendwie auch schon mal, daran sieht man, wer quasi beim Bestatter sitzt von den Angehörigen, ist Auftraggeber oder Auftraggeberin und die sagen erstmal an, wie es läuft. Wichtig, Fabian, sag gerne, wie du es machst. Wichtig ist natürlich, dass wir auch darauf hinweisen, dass es jetzt eben nicht nur, ja, gut, wir haben halt unsere Auftraggeber und dann machen wir es halt so, wie die es wollen. Ja, jein. Sondern dass wir auch zurückspiegeln und sagen, ne, danke jetzt für das zum Beispiel erstes Telefonat, man nimmt Kontakt auf, macht einen Termin aus und dann schon noch zu spiegeln und zu sagen, sagen Sie mal, wer wäre denn aus Ihrer Sicht noch gut mit am Tisch zu haben oder wenn es Vorbereitungsfragen gibt, was würde denn Ihr Gefühl sagen, wem könnten wir denn die noch schicken? Ja, man kann es ja auch per E-Mail dann wieder zurückschicken oder so, das ist ja nicht irgendwie, aber dass wir da auch nochmal auf dem, und dann kommt ja, ach so, ja, ach gut, dass Sie sagen, da wäre ja eigentlich noch ganz gut, dass Folgende mit dabei wären und manchmal ja, bekommt man schon, ja, eigentlich wären die ja noch dabei, aber die wollen nicht oder die wollen wir nicht und dann sieht man ja auch schon manchmal, wo es hakt, ne? Und auch wie dann die Interessenslage ist. Aber das würde ich schon sagen, dass das schon auch für einen zu einem professionellen, einem guten Redner und einer Rednerin gehört, auch so eine Frage zu stellen, wer sollte denn alles eigentlich noch mit am Tisch sitzen?
Ja. Ja, manchmal kommt ja dann so, alles, das macht ja mein Bruder und der macht es schon gut, also so wie er das macht, ist schon recht, so, da muss ich nicht dabei sein. Ja, da hört man ja manchmal auch zwischen den Zeilen so ein bisschen raus, wo die, vielleicht die Animositäten liegen oder die, ja, wie sagt man denn, die Grenzen verlaufen oder die Graben liegen oder wie auch immer, ja, wo es schwierig ist. Unser Vorteil ist natürlich, ne, weil wir nochmal so das Thema Kohl, wir kommen natürlich ins Spiel, wenn, sag mal so, die Hard Facts schon geklärt sind. Also wir sind nicht involviert, wenn es darum geht, wo wird jetzt eigentlich beerdigt und wie viel Uhr und so. Wir kriegen in der Regel eine Anfrage, Herr Knöller, können Sie 14 Uhr am Sonntag oder am Mittwoch Bergfriedhof so und dann ja oder nein. Das ist natürlich schon gut. Und trotzdem, also du hast gesagt, wenn wir zum Beispiel einen Nachruf haben, dann kriegen wir es ja schon auch mit. Dann ist da vielleicht jemand, der vom Arbeitgeber noch was sagen will. Und dann merkt man schon so, oh Gott, eigentlich muss es nicht sein. Und wenn ich das so mitkriege, dann frage ich schon einmal nach, okay, was ist denn, wenn der jetzt nicht das den Nachruf hält. Also was passiert dann, ja? Also wie schlimm wäre das denn? Oder in welchem Rahmen wäre es denn okay, dass da auch noch gesprochen wird, ne? Weil ich, also auch aus meiner Sicht als Redner, ich weiß nicht, wie ich schon erzählt habe, ich hatte einmal die Situation, dass dann spontan noch einer aufgestanden ist. Also ich habe die Rede schon gehalten, ich habe quasi dramaturgisch aufs letzte Lied hingearbeitet, zack, bumm, letztes Lied läuft und dann stehe ich so auf, dass wir rausgehen zum Grab und dann steht er so auf mit so einer Mappe und dann gucke ich so die Tochter des Verstorbenen an, gucke so rüber, so nach dem, oder kann der noch was sagen? Und dann sie, ja, ja. Und dann ist der halt vor und hat dann nochmal so vorgelesen, was der alles beruflich gemacht hat und die Hinterbliebenen fanden es wahrscheinlich ganz okay, aber ich fand es irgendwie als Redner schwierig. Nee, bin ich drauf gekommen. Ja, dass das ja oft da so, dass ich manchmal schon noch so das Gefühl habe, es passt, ist jetzt nicht so recht, wenn noch jemand anderes spricht, ne? So, ist ja schon schlimm genug, dass dann ein fremder Redner was sagt. Jetzt muss nicht auch noch der Kollege aus der Buchhaltung auch noch was sagen oder so.
Ja, auch Nachrufe könnte man fast eine eigene Folge drüber machen. Ich habe für mich mittlerweile immer die Formel, dass ich den Angehörigen sage, sie dürfen so viele Nachrufe einbauen, wie sie wollen, aber bitte lassen Sie uns so verbleiben, dass die alle vor mir sprechen. Mhm. Also erstens will ich nicht Dinge schon vorwegnehmen, die diejenigen sagen, die selbst Wegbegleiter waren. Und dann sage ich auch mittlerweile ganz direkt, Menschen sprechen halt auch unterschiedlich passende Nachrufe.
Ja.
Und jetzt mal salopp gesagt, würde mal ein Nachruf auch wirklich entgleisen oder auch wirklich nicht gut dastehen.
Ja.
Ja, weil wir lesen die ja nicht Korrektur oder redigieren die oder geben die frei, sondern die sind halt dann so, wie sie sind. Dann würde ich sagen, also dann würde ich mir für Sie wünschen, liebe Angehörige, dass ich wenigstens noch was danach auffangen kann.
Ja, absolut.
Und es dann nicht so als weirdes letzte Wort möglicherweise da steht. Oder auch wenn dann jemand in der Feier aufsteht, dass ich dann sage, also ich würde gerne mit Ihnen so verbleiben, dass wenn es mit Ihnen nicht abgesprochen ist, dann sage ich nein.
Ja.
Aber da ist auch wieder die Schlüsselformulierung mit Ihnen abgesprochen. Also das ist irgendwie nicht ich entscheide das, sondern ich bin dann der Gatekeeper, weil ich den Auftrag habe, Gatekeeper zu sein und zu sagen. Aber eben auch aus solchen Erfahrungen, dass manchmal plötzlich jemand dasteht und sagt, ja, aber ich hab doch jetzt ein Recht, hier was zu sagen, sage ich. Sie haben den Wunsch, was zu sagen, so, ja. Aber das Nadelöhr sind schon die den Auftrag erstmal geben. Und da ist natürlich auch, es gehört nicht zu den vergnügungspflichtigen Momenten, jemandem dann zu sagen, ja, nee.
Ja.
Nicht, ne? Also das versuchen wir natürlich auch durch eine gute Vorbereitung zu vermeiden.
Aber es ist natürlich auch unser Job. Ne? Wir sind verantwortlich für die Trauerfeier, für die Zeremonie und dann gehört natürlich auch dazu,
ja. Genau.
Störungen zu vermeiden oder halt einen reibungslosen
Ablauf. Ja, für Klarheit zu sorgen.
Ja, absolut.
Auch für eine Klarheit zu sorgen. Und ja. Die eben diese Klarheit bedeutet auch, dass sie und nicht jedem gleich gut schmeckt.
Ja.
So, aber das, und dafür gibt es dann auch, dass man sagt, dann beschwert man sich halt über den Redner, ne? Aber dann hat man auch einfach eine Projektionsfläche und dann ist es aus der Familie oder von den Angehörigen raus. Übrigens Angehörige, da dachte ich mir auch, ja, wem gehört der Tote, kann man irgendwie, also ich entschuldige mich für alle, die jetzt nicht so unbedingt sprachverliebt sind, wir zwei, weil wir ja, jetzt können wir ja jobben, dass wir neben Theologie auch Deutsch studiert haben und so, also wir sind ja sprachlich.
Aber ich sage immer ganz gerne dazu, Thomas, ganz ehrlich, ich könnte auf Deutsch heute nicht mal meine Pizza bestellen. Wirklich, aber erzähl.
Ja, wir machen keine linguistischen Vorfeldanalysen.
Nein, und das Geschichten.
Also was ich sagen will ist, ich bin ein Angehöriger des Toten. Ja, wenn man dann den Genitiv benutzt, dann kann man eigentlich immer, dann hat die deutsche Sprache einfach diese Doppelfunktion, dass der Genitiv sagt, der Tote gehört mir, ist die eine Bedeutung. Und die andere Bedeutung vom Genitiv ist, ich gehöre zum Toten.
Ja.
Oder zu diesem Menschen, der verstorben ist. Also das ist, und das finde ich eigentlich ganz wichtig, dass wir beide uns von diesen zwei Möglichkeiten immer für die entschieden haben, in unserer Sprache, wenn wir in der Feier sind, dass wir es versuchen, so anzubieten sprachlich, dass alle, die da sind, zu dem Menschen, der gestorben ist, zugehören. Also, wenn man so will, eine Umformung von Angehörigen zu Zugehörigen. Und das ist auch, das hat einen ganz schönen Charme, weil es ja auch die Grenze auflöst, ist man jetzt blutsverwandt, Familie, Freunde, ja. Kollegen, Patchwork, was auch immer. Ne? Also dass man irgendwie sagt so, naja, solange du eine Beziehung mit diesem Menschen gehabt hast, gehörst du zu ihm und zu seinem Beziehungsgeflecht und zu seinem Beziehungsnetzwerk. Und das finde ich, ist so eine schöne Akzentverschiebung, dass man dann gar nicht mehr fragt, wem gehört eigentlich der Tote, sondern dass man fragt, du als Person, die gerade hier ist, möchtest du dich auch als Zugehörige und als Zugehöriger gerne identifizieren? Und wenn ja, dann tu's.
Ja.
Und bring deine Erinnerungen mit, selbst wenn sie jetzt nicht ins Wort kommen, bring sie mit und denk an sie, verbind dich mit ihnen. Und eben bei der Frage dann, wem gehört der Tote, wenn man selbst Zugehöriger ist, wird spannend, weil wenn du jetzt bei Helmut Kohl, ist natürlich klar, da gehört zu Helmut Kohl eigentlich ein ganzes Land.
Ja.
Also die Öffentlichkeit eines gesamten Landes der Bundesrepublik Deutschland gehört dann zu ihm. Und wenn ich das jetzt nochmal Revue passieren lasse mit Erinnerungen im kleineren Sinne, wenn du, also wenn ich jetzt in der Tübinger Stadtgesellschaft jemanden begleite, der ein bekannter Unternehmer war, dann gehören natürlich alle Kunden und alle die, die diese Person auch im öffentlichen Raum und die Filialen oder auch die Produkte beim Bäcker zum Beispiel die Brezeln gegessen haben und am Frühstückstisch waren die Tüten und so, dann ist das natürlich gehört man auch zu diesen Menschen. Natürlich eben nicht auf einer privaten Dimension, sondern eben auf einer öffentlichen oder weil man miteinander in Geschäftskontakt stand oder Kunde war.
Ja.
Na, wenn jemand eine Zeitung rausgebracht hat, dann die Zeitung hatte man in der Hand, da ist natürlich schon, da ist eine ganz andere Zugehörigenschaft da. Und dann ist natürlich auch spannend, dass wir gefordert sind, als Rednerinnen und Redner in der Feier schon auch diese Kreise abzubilden. Also dass es eben den Kreis, wenn es jetzt zum Beispiel um den Bäcker geht, dass irgendwie der Kreis, die irgendwie alle schon mal so eine Brezel in der Hand hatten von diesem Bäcker, dass die halt irgendwie auch angesprochen sind und eingeladen sind, dass die Mitarbeiter, die in der Backstube stehen, die im Verkauf sind, dass die angesprochen sind, dass aber die Freunde, die jenseits von Backstube und Geschäft irgendwie einfach Weggefährten waren, Schulkameraden, Jahrgänger, im Hobby miteinander unterwegs waren, dass die auch angesprochen sind und natürlich auch die Familie, dass man eben nicht vergisst, dass eine schon halb öffentliche Person auch ein Privatleben hatte und dass die möglicherweise Papa war und Ehemann war und Opa war und oder Oma, Ehefrau und das Bruder, Schwester und das alles irgendwie liebevoll einzuflechten, ohne irgendwie jetzt Intimitäten preiszugeben oder das zu verletzen, das finde ich ist eigentlich eine ganz schöne Kunst, damit dann jeder, der so in diesem zugehörigen Kreis steht, sich an einer Stelle auch gesehen und angesprochen fühlt. Und dieses Bedürfnis, glaube ich, da stelle ich jetzt Fabian, dieses Bedürfnis, dass man auch in seiner Zugehörigenschaft gesehen werden will und dadurch anerkannt werden will, ich glaube, das bringen alle mit, die bei einer Trauerfeier sind.
Ja, ich finde, das ist ganz spannend. Ja, ich weiß, dass du dieses Wort Zugehörige super findest und sehr, sehr gerne nutzt. Ich finde es auch gut. Ich habe tatsächlich bisher dieses Wort Angehörige nie gesagt, weil ich das irgendwie ein ganz grausliches Wort finde. Das klingt wie so Anhängsel oder weiß ich nicht, irgendwie so die auch noch da sind. Ich weiß nicht, ich finde das so ich finde auch so dieses liebe Angehörige. Also ich versuche auch immer wirklich einige Gruppen auch anzusprechen und zuletzt, spätestens fühlen sich alle dann irgendwie in Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, du hast es gerade auch schon gesagt, Weggefährten, finden sich alle da wieder, weil das ist ja egal, ob man jetzt 40 Jahre ein Stück des Weges gegangen ist oder nur die letzten 2 Wochen oder so oder nur einen Tag oder so, aber man ist irgendwie mal zusammen ein Stück des Weges gegangen und wenn nur die Brezel vom Bäcker einen begleitet hat. Aber würdest du dann auch sagen, also du hast ja gerade gesagt, es gibt viele Zugehörige und dieses Feld ist sehr weit unter Umständen, würdest du dann sagen, dass man auch eigentlich niemanden von der Trauerfeier ausladen darf? Also sollte jeder die Gelegenheit haben, auch von der verstorbenen Person Abschied zu nehmen?
Ja, wenn es möglich ist. Ne? Also ich glaube, du merkst jetzt schon gleich an meinem Nachdenken, da gibt es natürlich eine Einschränkung, aber wie formuliere ich diese Einschränkung? Die ist ja schon sehr exotisch. Also da muss ja irgendwie schon, also wenn da ein Zugehöriger mit dem Verstorbenen in einem so harten Konflikt noch gestanden hat, dass irgendwie die pure Anwesenheit eigentlich ein Affront wäre. Mhm. Also wo irgendwie klar war, da ist eigentlich das Erscheinen eigentlich noch ein Racheakt. Ja, weil man weiß, dass man irgendwie alle damit beleidigt, also ein bisschen so à la Viktor Orban-mäßig dann noch Angela Merkel in your face bei der Beerdigung zu machen. Das, ja. das, das so ein bisschen in so einen Move, da würde ich sagen, nee, da gibt's, also da finde ich auch, da finde ich es auch richtig, dass man Grenzen zieht und sagt, nee, du nicht, hier nicht, braucht's nicht. Also auch, da geht's wieder, das meine ich damit, da geht's wieder um diese klaren Verhältnisse, dass man auch Grenzen ziehen darf, neudeutsch würde man es ja Boundaries nennen, dass man Grenzen zieht und sagt, hier ist eine Schwelle und über diese Schwelle gehen diejenigen, die sich in einer liebevollen und in einer versöhnlichen und in einer friedfertigen und in einer toleranten Zugehörigkeit identifizieren. Und die Krawallgebürsteten, die haben über dieser Schwelle nichts zu suchen und denen darf man, das ist meine Haltung, denen darf man auch den Zugang verwehren. So würde ich es formulieren, Fabian.
Ja.
Biegst du da ähnlich ab?
Schon. Ich glaube, das war bei Helmut Kohl nicht so der Fall, dass da die Witwe dann gesagt hat, die dürfen nicht kommen. Trotzdem muss ich immer da irgendwie dran denken, so wenn ich es erlebe, dass bestimmte Leute nicht kommen dürfen oder nicht kommen sollen oder auch nicht eingeladen werden, ne? Gerade Thema Helmut Kohl, wenn jemand zum zweiten Mal verheiratet ist und die erste Frau lebt vielleicht auch noch, die Mutter der gemeinsamen Kinder, wenn die dann nicht eingeladen wird, weil es halt die Ex-Frau ist, ja, das finde ich ganz schlimm. Also ich meine, klar, man kann sich irgendwie natürlich gestritten haben, irgendwie Spinnefeit bis aufs Messer, aber ich finde irgendwie, man muss ja auch irgendwie die Chance haben, Abschied zu nehmen von jemandem, mit dem man, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahre oder wie lange auch immer seines Lebens verbracht hat und dann quasi nicht die Chance zu haben, weil halt die Rolle jetzt eine andere ist und weil vielleicht die neue Partnerin irgendwie eifersüchtig ist oder was auch immer da mitspielt, sind ja auch immer gute Gründe, gar keine Frage, aber das ist halt irgendwie schade. Also das, und gleichzeitig bin ich natürlich auch weit davon entfernt zu sagen, dass mit dem Tod alles erledigt ist, ja, also und das ist ja auch nicht in Ordnung, auf der Trauerfeier nur eitel Sonnenschein zu machen, ja, also du sagst ja ganz gerne so schön, dass Sprache ja auch immer eine Oberflächenstruktur und eine Tiefenstruktur hat. Ich hoffe, ich gebe die jetzt richtig wieder. Und dann muss ich ja nicht sagen, ich war ein Krawallbruder und rumgehurt und was weiß ich was. Sondern da kann ich auch sagen, sowas wie, ja, war auch manchmal anstrengend oder hat auch manchmal Leuten vor den Kopf gestoßen. Habe ich schon mal eine Formulierung gehabt, ne, wo ich wusste, okay, da ist schon echt viel vorgefallen. Aber das finde ich, ist ganz schwierig und ich bin auch ehrlich gesagt, also wenn man jetzt gerade so zuhört und denkt, die zwei, die sind's leicht, also ich bin auch echt froh, dass ich bisher das irgendwie nicht entscheiden müsste und ich bin auch froh, dass ich jetzt, das ist jetzt auch, glaube ich, bei meinen Eltern oder so im näheren Umfeld, wenn ich jetzt irgendwie mal in die Verlegenheit käme, was organisieren zu müssen, dass es da auch niemanden gibt, wo ich sage, oh, der
oder die darf nicht kommen. Wieder im Sinne der Klarheit, dass wir dann auch schon, das braucht's maximal selten, aber manchmal braucht es auch so eine Stellung beziehen und die heißt, die Trauerfeier ist kein Ort, um offene Rechnungen zu begleichen.
Ja, das hast du auch schon. Die Trauerfeier ist kein Platz für Vendetta.
Ja, und eben, das meinte ich ja, über die Schwelle kommt niemand, der auf Krawall gebürstet ist oder kommt schon, aber das ist nicht der Ort, so dann, ich will auch noch was sagen, ja, und das ist so.
Nein. Der schweige ja. Jetzt, der rede jetzt oder verschweige
ja.
Für immer.
Oder ich weiß auch, ich glaube, wir haben auch beide mal ein Gespräch geführt, da ging es dann darum, ja, aber also wenn ich Ihnen den Auftrag gebe, dann will ich schon, dass Sie auch sagen, wer von meinen Geschwistern da richtig schlecht war.
Ja.
Ja, und dann, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, dann habe ich auch, yeah. Es war jetzt eine einzige Situation, aber wo ich auch, glaube ich, so deutlich wie noch nie gesagt habe, also das entscheide ich selbst, was ich sage. Ne? Yeah. Also nicht im Sinne von, ich bin willkürlich, was ich sage, aber ich rechne da mit niemandem ab.
Yeah.
Weil das nicht der Ort ist und weil das auch dann nicht diese Intention, also das meine ich damit. Und ich finde, wenn man diesen Kompass in seinem Gefühl und in seinem Herz eigentlich erstmal teilt und sagt, stimmt eigentlich, ich gehe über diese Schwelle und mag ich mich irgendwie zugehörig und liebevoll und irgendwie traurig, aber irgendwie im Frieden oder vielleicht nur ein bisschen hadernd, aber um Versöhnung bemüht, irgendwie so, kann ich mich so fühlen, dann würde ich immer sagen, dann ist ja auch wirklich jeder herzlich willkommen. Dann ist wirklich jeder herzlich willkommen, weil dann ist das nämlich die Bedingung der Möglichkeit, dass vielleicht genau mit dem Übertritt der Schwelle und in der Feier vielleicht dieses letzte Mühe, dieses letzte Puzzleteil fürs Herz generiert wird, dass man tatsächlich diesen sogenannten und ominösen und viel zitierten Frieden schließen kann.
An diesen Fall habe ich dann habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Das stimmt, aber da habe ich halt, glaube ich, die Anfrage bekommen und da, es stand noch kein Termin und dann habe ich, glaube ich, schon am Telefon gesagt, ich habe gar keine Zeit. Nein, ich habe dann so gesagt, ah, ich weiß nicht, aber ich habe einen Kollegen, den könntest du mal fragen. Und dann habe ich es dir, glaube ich, rübergeschoben. Stimmt, das war echt spannend. Aber ich finde genauso wie die Trauerrede oder die Trauerfeier kein Platz ist für Vendetta oder was auch immer, Rache oder Abrechnung, schmutzige Wäsche waschen, wie auch immer, ist es auch, finde ich, genauso wenig der Platz, um die Lebens- oder auch Pflegeleistung der Zugehörigen, der nahen Zugehörigen zu würdigen. Das ganz selten habe ich das auch in meinem Trauergespräch, dass ich dann so das Gefühl habe, okay, jetzt ist schon ganz wichtig, dass ich jetzt aber auch sage, dass wer sich da von den Geschwistern gekümmert hat und wer nicht, ja, das greife ich dann schon auf, so, aber es geht nicht darum, das jetzt zu würdigen. Also, das wäre dann vielleicht bei der Trauerrede für die Person, die da sich so aufgeopfert hat, kann man das irgendwie ausschmücken und aufgreifen, aber so, ich finde, das hat bei der Trauerrede für jemanden Verstorbenen, wenn man den jetzt halt gepflegt hat oder den umsorgt hat oder wie auch immer, dann ist es da irgendwie auch, finde ich, unangebracht.
Ja, das ist so es geht um, glaube ich, um kluge, so wie ich dich verstehe, Fabian, es geht um kluge Formulierungen, in denen ohne Name-Dropping oder Einzelpersonen jetzt ins Licht zu zerren, die Leistungen gesehen, also sprachlich gesehen und anerkannt werden. Und für mich ist so eine humorvolle Reminiszenz, wie ich es auch nicht will, das können vielleicht alle nachvollziehen, die in kirchlichen Kontexten sind. Und ich glaube sogar, das ist ein ökumenisches Phänomen, was in evangelischen wie in katholischen Kirchengemeinden, wenn, weiß ich nicht, für mich ist immer so Ostern oder Erntedankgottesdienste und dann am Schluss vom Gottesdienst dann dieses ewige Danksagen, wer noch welchen Kürbis aufgestellt hat und wer da noch irgendwie so und dann ist es echt wie so eine Litanei und dann wird natürlich und weil es ist ja lieb gemeint und wertschätzend, da wird bei jedem und dann wird eigentlich eine Viertelstunde lang geklatscht bei jedem und dann aber auch die Panik mancher Pfarrer, habe ich jetzt jemanden vergessen? Oh, und auch zu welchen Verwerfungen das im Nachgang zu einem Gemeindefest sorgen kann, wenn man den einen oder die andere Ehrenamtlerin nicht extra erwähnt hat, weil man ja alle anderen erwähnt hat. Und dann ist es plötzlich so, das wird dann so eng, ne? Und wo ich auch merke, es geht schon darum, anzuerkennen und zu sehen, was war, aber nicht jetzt in einem Name-Dropping oder auch so, jetzt warten alle, bis sie selber mal dran sind, auch einmal namentlich genannt zu werden. Das sagen auch manchmal Angehörige, dass sie das genau so gar nicht wollen, ne? Sondern eher so, aber sehen und anerkennen und nicht wie beim Gemeindefest meiner Kindheit, wenn ich als Ministrant zugehört habe, wie jetzt die ganze Litanei des Dankes zwanghaft runtergeleiert wurde. Und dann denke ich mir auch, nee, es braucht eine andere Wertschätzung. Und die kann man auch machen. Ja. Das geht deswegen. Kleiner Seitenexkurs zu aus meiner Sozialisation. So will ich es halt eben auch. So würde ich es in einer Trauerfeier auch nicht wollen.
Wenn die Dankeslitanei länger als die Heiligenlitanei dauert, ja.
Dann ist sie richtig lang.
Heilige Elsbeth, danke für den Erntedankaltar.
So. Oh, alle, genau, dann alle mit dem die Kuchenspenden gemacht haben.
Danke für den Käsekuchen.
Ja. Aber dann ist auch wichtig, du darfst ja nicht, warst jetzt der Käsekuchen mit Mandarin, warst der ohne Rosinen oder warst der mit Rosinen, warst der Marmorkuchen mit Schokoglasur oder warst der mit Puderzucker. Also, du musst dann die Litanei auch Namen und Kuchengetreu machen.
Also so. Mir ist ja relativ egal, was meine Angehörigen mal dereinst bei meiner Trauerfeier so organisieren. Da kommen wir gleich noch vielleicht drauf.
Warum ist dir das egal?
Warte kurz, aber eins werde ich verfügen lassen, dass es keinen Käsekuchen mit Mandarinen gibt. Das ist also, und dann aus der Dose. Was ist das denn für eine Scheiße? Also entweder man macht einen Käsekuchen oder man lässt es, oder? Entschuldigung.
Ich mag den. Thomas. Ich mag den mit Dosenmandarinen. So, mich jetzt hier einfach auch mal zu positionieren.
Du kriegst mein Stück ab.
Was nehmen Sie mit aus dieser Folge? Käsekuchen mit Mandarinen.
Es ist okay, Thomas, du darfst gerne noch bei meiner Trauerfeier, wenn
aber warum ist dir jetzt tatsächlich, ich bin mindestens so investigativ wie unser Podcast-Vorbild Markus Lanz. Da will ich nochmal tiefer rein, Fabian. Ja. dieses, warum ist dir das egal? Warum willst du da nichts verfügen?
Also ich habe auch tatsächlich die Frage, die ich gleich auch an dich dann geben würde oder die ich mir überlegt habe im Vorfeld, glaubst du, dass es leichter ist, wenn der Verstorbene oder die Verstorbene schon alles festgelegt hat?
Ja, und warum machst du es dann nicht?
nee, weil ich eben nicht, weil ich nicht weiß, ob es leichter ist. Also ich glaube, die HauptadressatInnen meiner Trauerfeier sind ja meine, erstmal meine nahen Zugehörigen und also ob das dann meine Frau ist, meine Kinder, je nachdem, wer da so noch dann dabei sein wird. Und ich finde tatsächlich, dass es für die passend sein muss. Also ich finde irgendwie so, ich hatte einmal, da hat der Verstorbene verfügt, dass auf jeden Fall die Hymne des FC Bayern gespielt wird. Der war halt ein großer Bayern-Fan. Natürlich spielen wir dann die Hymne des FC Bayern. Und gleichzeitig bei den Angehörigen, Zugehörigen war es schon so, da war irgendwie so, ja, dann spielen wir halt die Hymne des FC Bayern. Aber das war irgendwie, denen hätte in dem Moment einfach was anderes besser getan, ne, als dieses Lied. Und ich finde, also ich habe mit meiner Frau zum Beispiel schon mal drüber gesprochen, habe gesagt, oh, dessen das Lied, das fände ich irgendwie bei einer Trauerfeier cool von mir. Und dann hat sie gesagt, oh, dann kann ich das nie mehr hören. Dann kann ich das nie mehr hören. Dann ist das ja, ne, so, dann muss ich immer heulen, wenn ich das höre.
Okay, weil dann ist verbrannt oder dann, immer so hart gelabelt mit diesem Moment maximaler Traurigkeit.
Genau, genau. So, und deswegen finde ich so, diese Freiheit zu geben, zu sagen, okay, komm, also nicht im Sinne von, ist mir scheißegal, das habe ich jetzt gerade so ein bisschen salopp gesagt in Bezug auf den Käsekuchen, ja, das muss ja hart sein, damit der Käsekuchen stärker gedisst wird. Aber schon diese Freiheit zu geben, ihr wisst, was euch gut tut und das soll vor allem für euch gut sein und ich kann nicht mehr beeinflussen, was über mich gesagt wird. Ich kann zu Lebzeiten 100% geben, dass es halbwegs in Ordnung ist, was da erzählt wird. Aber ihr müsst damit umgehen, ihr müsst daraus Kraft ziehen können und wie ihr die Kraft daraus zieht, das kann ich natürlich, klar, im Vorfeld mit euch besprechen vielleicht, aber dass man irgendwie schon auch so einen gemeinsamen Weg findet, aber das kann ich nicht festlegen. Und
ja, du sprichst schon einen guten Punkt an, weil ich höre jetzt ja auch ein paar liebevolle Einschränkungen oder Relativierungen bei dir raus. Also vielleicht so rum aufgesattelt, wenn wir bei Angehörigen sind, dann kennen wir ja beide, würde ich wetten, Fabian, die Situation, dass wir sie beide kennen, dass Angehörige auch schon erstmal schwimmen. Was soll ich denn da jetzt machen?
Ja.
Also ich habe jetzt irgendwie, bin da jetzt irgendwie mit dieser Aufgabe betraut und habe da auch, also wie auch, habe da jetzt wenig Erfahrung und soll da irgendwie plötzlich so eine Trauerfeier, wie und was und wo. So. Und ja, natürlich teile ich deine Haltung, dass wir auch schon in einer anderen Folge mal gesagt haben, die Wirkungsweise oder das, was in der Trauerfeier passiert, ist viel stärker für die, die noch weiterleben, als für die Menschen, die gestorben sind. Also mit der religiösen Perspektive gibt es einen barmherzigen Gott. In der Barmherzigkeit hast du wenig Probleme. Und wenn du sagst, naja, hey, wenn du sagst eben nix, da ist halt nix, Klappe zu, Affe tot, dann hast du übrigens auch keine Probleme. Ja. Also so dieses, finde ich, so eine ganz Kurzformel, warum eigentlich der Tote keine Probleme mehr hat.
Ja.
So, also wie stärkt dann die Trauerfeier die zurückbleiben? Und das ist schon so ein Mandat, wo ich sage, deswegen haben wir natürlich auch Angehörige, sind gut beraten, ihre eigenen Wünsche einfließen zu lassen, weil es muss ja auch, finde ich, ihnen gut tun. Und das höre ich ja bei dir raus, dass du sagst, ich will deswegen nicht alles schon ersticken durch meine eigene Regelwut, damit irgendwie meine Angehörigen so ein Luft und Freiraum haben, auch sich die Frage zu stellen und die Freiheit tatsächlich haben, zu sagen, was bräuchten sie? Ja. Und da hätte ich zum Beispiel, ist eins, also ich habe das Lied bei der Hochzeit mit Magdalena, das ganz am Anfang lief, ne, wo wir eingezogen sind, das würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass es bei der Trauerfeier, oder da würde ich, weiß ich nicht, ob ich das dann als Brief, Verfügung, wie auch immer, oder ich spreche mit ihr, ne, und sage, guck mal, das wäre was, wo ich uns beide in Beziehung sehe und wenn ich jetzt vor dir sterben sollte, was sie eh nicht will, weil sie sagt, sie stirbt vor mir, weil sie will das nicht. Aber dann würde ich mir das Recht rausnehmen, es gerne hören zu wollen, weil ich dann merke, dann bin ich mit ihr in Beziehung. Und dann, dann ist es, also gerade in dem Moment des Vermissens, ist es was sehr Beziehungsstiftendes. Und das fände ich eigentlich eine schöne Brille, sich aufzusetzen und zu sagen, nicht, was will ich irgendwie vorgeben, sondern was sind denn eigentlich Angebote, die irgendwie diese Beziehung, also wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, immer beim VfB im Stadion warst und es irgendwie der ganze wilde Süden was wäre, wo deine drei Jungs irgendwie mit dem VfB-Schal in der Feier sitzen und irgendwie sagen, ja Mann, das ist einfach, da waren wir mit dem Papa im Stadion und sowas will ich nochmal, sowas will ich nochmal hören, ja, dann wäre es halt das, ohne dass es jetzt eine Fußballhymne wieder sein muss. Mhm. Also was will ich sagen, ist also dieses Miteinander ins Gespräch gehen und Vorschläge oder auch Wünsche äußern, die diese Beziehung aufgreifen. Mhm. Das ist das eine. Und dann würde ich schon sagen, also ein paar Sachen kann man echt handfest und gut machen. Also schreib doch bitte mal eine Liste, wenn du dir wünschen würdest, dass man benachrichtigt.
Ja.
Ne? Also oder auch ich. Ne? Also ich meine jetzt nicht Fabian, du schreib eine, sondern also Fabian, Thomas und alle anderen, lasst uns doch einfach es den Angehörigen, die eh schon zu viel zu regeln haben, dann leicht machen, indem irgendwie klar ist, hier ist eine Liste, die benachrichtigst du. Und dann bist du, irgendwie so aus dem Schneidern, aus der Pflicht. Und da finde ich schon, dass Angehörige manchmal sagen, ja, wir wissen jetzt gar nicht, ob wir alle überhaupt, ob wir jetzt von allen die Adressen hatten und wie auch immer, würde ich sagen, ja, aber da kann man zu Lebzeiten ja eine Vorsorge treffen. Und der Charme dieser Vorsorge, einfach mal eine Liste mit Namen und Adressen parat liegen zu haben, die kann man ja mal alle 5 Jahre gediegen aktualisieren, die hilft einfach total, weil man dann einfach an solchen Orga-Punkten, wo man bei aller Traurigkeit eigentlich mehr Manager als trauernder Angehöriger ist, die hilft dann total einfach gut, gut durch so eine Vorbereitung zu gehen. Und das, finde ich, kann jeder machen.
Ich finde schon auch, vielleicht noch ein Gedanke, so sehr es natürlich den Zugehörigen gefallen muss, so sehr finde ich es auch immer eine gute Rückmeldung, wenn jemand nach der Rede oder nach der Trauerfeier sagt, oh, das hätte ihr, also der Verstorbenen, das hätte ihr jetzt aber sehr gefallen. So, na, oder wenn man sich dann so einigt, weil das schwingt ja beides mit, zum einen so eben, dass es ihr gefallen hätte, aber es schwingt natürlich auch sehr mit, wir sind auch zufrieden damit, uns hat's auch gefallen, für uns war es rund, ne, so, es ist seltenst mal so, wenn jemand sagt, oh, das hätte ihr jetzt gefallen, das dann so mitschwingt, ich fand's grottig, aber für ihn war es in Ordnung, so, ja, also es schwingt immer so auch so diese eigene Zufriedenheit mit und das finde ich, obwohl natürlich die Zugehörigen die Hauptadressaten sind von uns natürlich, die wir ansprechen, für die es passen muss, finde ich das auch immer eine schöne Rückmeldung.
Und diese, da gibt es eine ganz zauberhafte Gleichzeitigkeit, eben, die das ganz gut ins Wort bringt. Ich habe vor kurzem jetzt ein Gespräch gehabt mit der Witwe von dem Verstorbenen und dann haben wir auch über die Religiosität ihres Mannes gesprochen und die hat dann gesagt, ne, also ich war schon die Spirituelle von uns beiden und er war da eher pragmatisch und hat gesagt, also Tod ist Tod.
Ja.
Fertig.
Ja.
Und das war dann irgendwie, also das ist ja sehr klar, da gibt es jetzt ja nicht zwei Meinungen, ne, dazu. Also ich habe gehört und verstanden, der Verstorbene, Tod ist Tod, da war jetzt nichts mit Religiosität, aber eben für die Partnerin schon. Und das war dann so herzerwärmend, weil sie gesagt hat, also ja, das hat er geglaubt, Tod ist Tod. Aber ich glaube schon, dass er zuguckt und sich und das Ganze dann schon auch wahrnimmt.
Ja.
und das hat für mich diese Gleichzeitigkeit, ne? Also dem Toten gerecht zu werden, aber halt auch den Angehörigen und eben jetzt der Frau des Verstorbenen einfach auch das zu lassen und zu sagen, wie kriege ich denn gleichzeitig beide schön verwoben? Also den Respekt vor dem Glaubenssetzen und der Haltung des Menschen, des gestorben ist und eben auch der Frau, die sagt, na, aber klar, für mich ist er dabei und er guckt zu.
Ja. Das stimmt.
Fabian, wenn wir die Folge Wem gehört der Tote so auf die Zielgerade jetzt einbiegen, hätten wir aus unserer Erfahrung einen Schlussimpuls parat? Oder auf was für eine Schlussaussage würden wir uns, falls wir das überhaupt wollen würden, denn hinreißen lassen?
Also ich finde es schon gut, nochmal aufzugreifen, was du gerade angesprochen hast, nämlich miteinander zu sprechen. Also auch über die Vorstellungen zu sprechen, wie stellt man sich denn irgendwie die eigene Trauerfeier vor und auch so ein bisschen auszuloten, okay, wo finden wir einen Kompromiss? Wir nehmen dieses Gedicht rein, dafür kommt dieses Lied noch rein, okay, mein Gott. Das finde ich schon ganz wichtig. Und wie du sagst, man kann ja diese Liste auch pflegen, ne? Gerade mit wer benachrichtigt werden soll, einfach schon mal so Vorsorge zu treffen. Und das, also das heißt ja nicht, weil man jetzt irgendwie in unserem Alter mit Anfang 40, Thomas, nur weil man es jetzt schon alles bespricht, dass einen dann morgen der Schlag trifft, ja, also im besten Fall stimmt keine Adresse mehr, wenn man es in 40, 50 Jahren aussieht, ja. Aber das finde ich schon einen ganz wichtigen Punkt. Einfach so ein bisschen auch im Austausch zu bleiben, miteinander zu sprechen oder auch mal die Eltern oder liebe Menschen zu fragen im Umfeld, so wie stellst du es dir denn eigentlich vor? Also, dass man da auch so ein bisschen dir gerecht wird.
Und eben, wie du sagst, neben dem Impuls, sprecht doch miteinander, verdammte Axt, so auch das vielleicht mit einem ganz witzigen Lifehack verbinden. Also, weiß ich nicht, wir haben jetzt den 40er schon gerade hinter uns, aber dann, also nach dem 40er ist vor dem 50er, so das ist ja, also jeder hat ja irgendwo einen runden Geburtstag früher oder später vor der Nase. Und der Lifehack wäre jetzt, den wir vielleicht noch an die Hörerinnen und Hörer mitgeben, wenn ihr das nächste Mal eine Gästeliste für den runden Geburtstag macht, dann macht doch mal einfach Gästeliste / Einladeliste Trauerfeier, ne? Weil das ist ja eigentlich, die muss man ja für den nächsten runden Geburtstag eh wieder aktualisieren, aber das macht die doch, also schreibt die auf mit Name, Adresse und vielleicht auch Kindergarten oder schreibt einfach ein Stichwort dazu, ne? Also stellt euch vor, ihr wüsstet das jetzt nicht, sondern das würden eure Kinder oder irgendjemand, der für euch dann eben die Trauerfeier organisiert, der würde das sehen, dass er einfach noch weiß, wer damit irgendwie aus welchem Kontext das gemeint ist, aber dann habt ihr quasi immer so eine Art potenzielle Gästeliste für den nächsten runden Geburtstag oder aber eben auch gleichzeitig eine Orientierungshilfe für eine Trauerfeier. Und wenn ihr dann eh, keine Ahnung, weil feiern wir im Gemeindesaal oder buchen wir was oder feiern wir bewusst nicht, also dann sprecht ihr eh miteinander mit Partner, Freunden, dann nutzt doch diese runden Geburtstagsgespräche von der Gästeliste angefangen bis hin zu der Frage, was wird mir eigentlich gefallen? Oder eben auch, Schatz, was wird dir eigentlich gefallen, wenn du dafür verantwortlich wärst? Und so, ja, das wäre, würde ich sagen, das geben wir noch mit dazu, dein Impuls, sprechen miteinander und der Lifehack, die nächsten Runden Geburtstag auch gleich schon mal als Doppelagentengespräch führen.
Und eben, weil du gerade die Location auch angesprochen hast, mit den geilen Abendessen da nicht erst zu warten bis zur Trauerfeier, weil dann hat man selber nichts mehr davon, sondern das auch gerne schon zu Lebzeiten sich gut gehen zu lassen.
Oh ja, ja.
Ah, Thomas, wir lassen es auch bald wieder gut gehen, fällt mir gerade ein. So, kleiner Insider für ganz wenige Personen.
Miteinander. Im Herbst aber erst,
Im oder? Im Herbst
werden wir so lecker essen. Lang. Ich finde, wir sollten es uns vorher schon mal gut gehen lassen.
Machen wir das. Suchen wir kleiner einen Termin.
In einer Form ohne Übernachtung.
Ja, schon. Du hast gerade so reagiert. Ich habe vorhin so ein Video gesehen, wo irgend so ein Fan Julian Brandt vom BVB so ein selbstgemaltes Bild übergeben wollte und so, kann ich dir das übergeben? Und du siehst, und er schreibt so nebenher andere Sachen und so, ja, gleich. Und dann nur so, kann man noch ein Bild mal mit dem Bild? Ja. Und dann so, weißt du, richtig so, das wäre maximal unangenehm. Irgendwie. Aber ohne Übernachtung alles gut. Das trifft sich auch mit meinen Plänen. Aber das müssen wir den Leuten jetzt gar nicht zumuten, so dass jetzt auch noch diese zwei Dudes, die sich eh schon hier 45 Minuten unterhalten, jetzt auch noch ihre privaten Termine ausbaldoren.
Wir haben so ein tolles Thema und am Ende bleibt Henk Käsekuchen mit Mandarine und wo lassen die zwei sich es eigentlich gut gehen? Das ist schon ein bisschen bitter dann
auch. Wenn die zwei sich es gut gehen lassen, ist einer von beiden kein Käsekuchen mit Mandarinen.
So, Quiz, wer uns zuerst schreibt, wer es ist.
Aber Thomas, Spaß. Wenn ich zu dir komme und es gibt Käsekuchen mit Mandarinen, esse ich ihn trotzdem. Dann gebe ich dir die Mandarinen.
Okay.
Gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, auch in dieser Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter, schreibt einen Kommentar, gebt uns eine Bewertung, empfehlt uns weiter an Leute, die vielleicht
schickt auch mal... den Link mit, wenn ihr zu eurem nächsten runden Geburtstag einladet.
Absolut, absolut.
Oder wenn Maike Richter-Kohl euch anfragt für die nächste Feier.
Das wäre auch mal das.
Oder wenn ihr einen Städtetrip nach Speyer macht. Alles möglich.
Staatsbegräbnis als freier Redner, wüsste ich gar nicht, was ich da für ein Honorar aufrufen wollte.
Mein Gott. Schon, du musst ja auch dann, brauchst ja eine Sicherheitsstufe, ne? Kommt ja das Bundeskriminalamt. Nee, wer macht Personenschutz? Egal, da gibt es ja diese ganzen Akkreditierungsdinger, da musst du natürlich einmal auch ein Screening durchlaufen.
Oh, stimmt.
Das ist schon Aufwand. Wird schon teurer.
Das wird schon teuer. Das wird auf jeden Fall fünfstellig. Gut, so, falls ihr wissen wollt, was es bei uns kostet, hört gerne mal in die Folge rein, wo wir über den Wert der Trauerfeier gesprochen haben.
Ich habe empörte Rückmeldungen bekommen, wir seien viel zu billig.
Ja?
Ja. Hat mich sehr nachdenklich gemacht. Aber ja, vielleicht müssen wir für alle, die es, also vielleicht auch besser nicht hören, weil dann können wir das Preisniveau besser anheben. Dann sind wir so festgenagelt. Also nicht hören diese Folge, okay? Genau.
Alle anderen schon, aber nicht die. Ich sehe schon, wenn ich dann jetzt nach Veröffentlichung in die Downloads gucke, bei der Folge nach oben. So. Ja. Hey, das ist die verbotene Folge. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Thomas, fürs Gespräch.
Liebe Grüße nach Remseck zu dir, Fabian.
Liebe Grüße nach Tübingen und
bis zur nächsten Folge, dann Folge 19.
Ja, schön war's.
Schön bleibt's.